SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Eine Karikatur vom italienischen Caricare, überladen, übertreiben, ist die komisch überzeichnete Darstellung von Menschen oder gesellschaftlichen Zuständen, auch mit politischem bzw. propagandistischem Hintergrund. So definiert das Wikipedia. Wobei wir uns das komisch überzeichnet jetzt auch gern als grotesk übertrieben oder monströs geschwollen vorstellen dürfen. Denn unser Gast heute karikiert ebenso exzellent wie rabiat. Seine virtuos aquarellierten und getuschten Darstellungen von Angela Merkel, Gerhard Schröder oder Donald Trump dürften den jeweils Abgebildeten wenig Freude machen, aber das muss so, sagt er. Willkommen, Frank Hoppmann.
Hallo.
Oder hat schon mal, sagen wir, ein von Ihnen porträtierter Politiker sich gemeldet und gesagt, er hat es gesehen und findet es super?
Naja, es gab tatsächlich Rückmeldungen. Namen werde ich natürlich nicht sagen, aber es gab tatsächlich auch mit dem einen oder anderen einen kleinen Schriftverkehr und das fand ich ganz interessant. Das war nicht alles positiv, aber ich sag mal recht professionell, aber man hört auch über Kollegen und Bekannte, Freunde etc. so hintenrum, dass da manchmal Reaktionen kommen, nicht? Weil die Politiker, die reichen das ja auch so ein bisschen rum und so. Es gibt ja nichts Schlimmeres für die, wenn die nicht gezeichnet werden. Und da fielen auch schon so Ausdrücke wie Hexenbild und sowas. So ist das, da muss ich mit leben.
Welches Gesicht, das wir kennen, hatten Sie zuletzt auf dem Zeichentisch?
Zuletzt auf dem Zeichentisch hatte ich Lou Reed.
Lou Reed?
Ja.
In wessen Auftrag?
In gar keinem Auftrag. Ich hatte mich ein bisschen mit Lou Reed beschäftigt und habe in letzter Zeit viel Musik von ihm gehört und das ist rein frei. Und dann setze ich mich hin und höre noch intensiver die Musik und sitze da des Nachts und lass mich hintrudeln und freue mich, die Musik zu hören und hinreißen. Und dann zeichne ich den 1, 2, 3, also es waren mehrere. Ich arbeite dann immer im Konvolut und dann entsteht immer meistens eine Serie, gerade bei den freien Arbeiten. Und das mache ich dann für mich. Ich meine, das wird vielleicht dann irgendwann mal in Büchern oder Ausstellungen erscheinen, das kann sein, aber das ist so für mich.
Erdogan mit der beleidigt vorgeschobenen Unterlippe oder Otto Walkes, der etwas müde wirkt, aber doch, als würde er mit 100 noch so albern rumhüpfen. Alle sofort erkenntlich und doch irgendwie grotesk, außer, fand ich, der zwar markante, aber schon ansehnliche Willy Brandt. Haben Sie für den mehr Sympathie als für viele andere?
Oh, das ist, sowas bekommt man öfters zu hören, nicht? Das kann ich gar nicht unbedingt so sagen. Nicht? Das ist ja auch, wie dann auch da sowas passiert, was da im Endeffekt mal rauskommt, nicht? Das entsteht im Prozess. Nicht? Und Sympathien, und ja sicherlich habe ich für den einen oder anderen mehr Sympathie, aber das zeigt sich dann auch oft im Prozess oder was dann am Ende dabei rumkommt.
Karikaturen werden ja selten hübsch oder so, aber ihre gelten schon als oft ziemlich drastisch. Auf ihrer Website zitieren sie Edgar Allan Poe, der sagte, there is no beauty without strangeness, also es gibt keine Schönheit ohne was Seltsames darin. Was bedeutet das für Sie?
Na, ich fand das, abgesehen davon, dass ich ein sehr großer Edgar Allan Poe-Verehrer bin, fand ich das einfach eine ganz schöne Beschreibung auch für meine Arbeit. Ich meine, es ist ja alles sehr, sehr relativ. Schönheit, Hässlichkeit, innere Schönheit, innere Hässlichkeit. Es ist ja alles, es gibt natürlich so allgemeine gesellschaftliche, kulturelle auch Definition. Aber es ist ja doch alles sehr relativ. Also was mich und ich glaube auch, was viele auch wirklich interessiert oder was es insgesamt auch spannend macht, das sind so Makel, kleine Makel und auch Disharmonien, nicht? Die auch irgendwo dann die verschiedenen Individualitäten ausmachen. Und ich denke halt immer, ohne Reibung wird es halt sehr schnell halt zu langweilig.
Sie arbeiten dann mit Aquarellfarben, Acrylfarben, diversen Zeichenstiften und Tusche, manchmal auch mit Mitteln der Collage, wenn Gerhard Schröder noch eine Zigarre ins Bild kriegt. Sind Sie mit dieser Bezeichnung Karikaturist überhaupt einverstanden oder wäre was anderes passender? Ach,
ja, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich mir da viel Gedanken drum gemacht, was es eigentlich ist, was ich da mache. Ich denke, es ist so ein, irgendwo stehe ich da zwischen den Stühlen. Also ich würde mich betiteln als Zeichner, Maler. Karikaturist ist dann schon wieder so ein inhaltliches Ding. Ich mache ja auch noch andere Sachen oder ich habe ja andere Sujets auch, die ich behandle. Also insgesamt, irgendwann habe ich dann auch einfach gedacht, ja gut, hier, vielleicht ist man dann auch einfach Künstler, ne? Und das ist es dann vielleicht. Aber Karikatur sicherlich. Ich finde das auch in Ordnung. Nicht? Auch ich mag ja auch Karikaturen. Und zum Teil mache ich das auch, aber nicht nur.
Wie gehen Sie vor? Also wenn ein Motiv gewählt ist, ein Auftrag da ist, was sind die ersten Schritte und die nächsten?
Na, erstmal versuche ich zur Ruhe zu kommen. Und sammel auch viele Bilder. Ne? Das ist heutzutage natürlich relativ einfach mit dem World Wide Web. Da gibt's ja zum Teil Bildmaterial satt. Aber ich arbeite dann auch wirklich mit vielen Bildern. Bevor ich anfange und ich die Person gut oder meine gut zu kennen, mache ich so eine Art Phantomzeichnung. Weil ich habe ja im Vornherein schon ein gewisses Bild im Kopf. Also meine Wahrnehmung. Und im Grunde geht es ja darum, diese Wahrnehmung zu transportieren aufs Blatt. Und das funktioniert mit so einer Art der Phantomzeichnung es funktioniert relativ gut manchmal, manchmal nicht. Aber es geht ja darum, dieses Bild irgendwie rüberzubringen, was ich im Kopf habe. Und deswegen auch, also ich, und wenn ich dann diese manchmal arbeite ich dann mit 50, 60 Fotos und dann mache ich viele Skizzen, bis ich irgendwo so den Punkt erreicht habe oder meine, den Punkt erreicht zu haben, dass ich so die Person für mich gewonnen habe, so geknackt oder die Fassade oder wie, also dass das Bild, was ich habe, dem entspricht, was ich da aufs Blatt gezeichnet habe. Und dann lege ich alles beiseite und fange größer an, dann ziehe ich das groß auf, weil die haben ja auch zum Teil ein ordentliches Format. Und dann habe ich aber, da muss ich auch ja, irgendwie für mich dann auch einsehen mit der Zeit und dann beginnt die Arbeit komplett von vorne, nicht? Und das alles andere ist so Beruhigung und so ein Rantasten und so weiter, aber wenn ich dann loslege und großformatig arbeite, dann ich vergleiche das manchmal so wie die Arbeit von Bildhauern oder so, nicht? Also ich gebe drauf, ich nehme wieder weg und da spielt die Technik dann auch gar keine Rolle. Also da versuche ich und bemühe mich auch möglichst frei zu sein. Da mische ich alles, was da auch gerade der Schreibtisch, müssen Sie sich vorstellen, da liegt ja alles voll und dann greife ich hier nach und da nach. Das ist halt so ein, ja, auch viele Erfahrungen, die man so hat, was gerade passend sein könnte und dann im Endeffekt näher ich mich dann dem Bild, was ich im Kopf habe.
Wie lange dauert das? Also der Lou Reed zum Beispiel, von dem Sie gerade sprachen, wenn das dann abgeschlossen ist, wie lange haben Sie sich dann komplett und vielleicht auch nur mit dem und mit diesen Bildern befasst?
Na, das ist dann so ein, wenn ich dann so im Konvolut oder mehrere Tage arbeite, nicht, dann mache ich mal so eine Zeichnung zwischen, also erstmal Skizzen sicherlich, nicht, das geht dann relativ schnell, das ist dann, keine Ahnung, ein Tag, zwei Tage mache ich dann Skizzen und dann mache ich ein größeres Blatt und dann mal wieder ein aufwendigeres Blatt. Und das ist ganz unterschiedlich. Also das kann ich überhaupt nicht sagen. Also es gibt Blätter, großformatige Porträts, die dauern dann, da sitze ich dann einen Tag dran, aber es gibt auch welche, da sitze ich dann fast eine Woche dran.
Und das, weil Sie immer großformatig sagen, für die Hörer, das kann dann auch mal ein Meter sein, ne? Also der genau. Kim Jong-un hat, glaube ich, 1,70 Meter ist ja normal bei Ihnen. Also Sie sitzen da nicht so über dem DIN A3 Blöckchen. Wie sicher wissen Sie am Ende, dass es gut ist?
Na, gar nicht. Das ist ja das Schlimme. Ich denke immer wieder, ich mache das jetzt so lange und irgendwo muss ja das Selbstvertrauen und die Gewissheit da sein, dass es ja auch wird. Aber mittlerweile denke ich auch, Gott sei Dank ist die nicht da, weil der Prozess beginnt immer wieder von vorn und deswegen auch unterschiedliche Techniken. Ich versuche das schon irgendwie auch emotional an die Leute ranzugehen und individuell auch und wie halt die Leute halt auch individuell sind. Ne?
Wissen Sie noch, wie Sie zum ersten Mal eine Ihrer Zeichnungen veröffentlichen konnten?
Ja, also was heißt veröffentlichen? Also das erste Mal, das war in der, das war tatsächlich im Satiremagazin Eulenspiegel. Das war der Mooshammer. Relativ nackt abgebildet mit einem Tattoo, wo Mutti drauf stand.
Wissen Sie noch, was für ein Gefühl das war? So, jetzt habe ich es geschafft?
Also eine Veröffentlichung, das war ein tolles Gefühl, definitiv. Also geschafft, aber es war schon eine Bestätigung, weil klar, ich war im Studium, es war auch noch relativ früh im Studium und ich wusste auch gar nicht, wo die Reise hingeht, aber dann hatte mich das gepackt, diese Porträtzeichnerei und dann hat das relativ schnell geklappt. Dann hatte ich was hingeschickt und hatte die Zusage. Nee, das ist keine Frage, das war ein tolles Gefühl, eine Bestätigung. Ne?
Mooshammer fast nackt mit einem Mutti-Tattoo, das klingt jetzt erst, also das klingt schon nach Ihrem Dreh, aber so allgemein stilistisch würde ich sagen, das sah schon ungefähr aus wie Ihre Bilder heute?
Ja, also ich würde sagen nicht, ne? Aber also neulich, vor 2 Jahren hatte ich noch eine Ausstellung, da hing der, also diese alte Zeichnung von 1900, muss ich jetzt lügen, 97. Und also es passte trotzdem da rein, nicht? Aber vielleicht, weil es auch gut kuratiert war, kann ich nicht sagen, aber man sieht, ich glaube, den Strich, der ist schon da. Der hat sich natürlich klar entwickelt, aber der Strich, die Pointe, der Inhalt, das war schon da.
Wie fing das überhaupt an? Also wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, waren Ihre ersten Porträts die von Ihren Lehrern?
Klassischerweise natürlich, ja. Deswegen sage ich klassischerweise, ne? Das ist ja, also ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, ich habe es eher gehasst und dann habe ich angefangen auch Lehrer, auch von denen, also die Lehrer zu zeichnen, von denen man sich hat ungerecht behandelt gefühlt, nicht? Oder nicht nur Mann oder ich, oder ich habe halt gesehen, dass die halt irgendwie unfair waren und dann habe ich ja gemerkt, irgendwie kriege ich die rüber, diese Zeichnung, ne? Irgendwie schaffe ich das, die darzustellen und dann mit dem Feedback, wenn du dann das den Mitschülern zeigst und dann geht so ein Gekicher los und die lachen und dann spürt man ja das ist schon eine gewisse Macht, ne, die man da hat. Und wenn dann noch der Lehrer um die Ecke oder ins Klassenzimmer kommt und unbedingt wissen will, worüber man da jetzt lacht, und dann, das war schon toll, das war ein richtig ein gutes Gefühl. Ne? Ich meine, prinzipiell mache ich heute ja nichts anderes.
Ne? Hat der Lehrer denn dann auch gelacht?
Nee, und das war ja noch besser. Weil das sollte er ja auch nicht. Ne? Also es geht ja, und das ist ja eben dieses Ding auch der Sinn der Karikatur. Man macht es ja nicht, um zu schmeicheln, nicht, sondern genau das Gegenteil.
Aber Sie hatten eine 1 in Kunst.
Nee, hatte ich auch nicht. Also ich hatte wohl mal eine 1 in Kunst, in jungen Jahren auch und so, aber dann juckte es auch immer, dass ich da irgendwie irgendwelche Details unterbrachte oder auch dann selbst die Kunstlehrer zum Teil ärgern wollte. Nee, gar nicht ärgern wollte ich. Nee, ich habe einfach, also dieses, was auch dann immer so kitzelt, dass man dann, auch wenn man selbst so eine schöne Landschaft zeichnet und sich da tagelang Mühe gibt und aber dann trotzdem dieser kleine pinkelnde Frosch, der muss dann in der Ecke da sein. Und das ist dann diese Art von Humor, die findet aber nicht jeder toll.
Heute sind es eher Schweine und Fliegen aus der Tierwelt, die Sie beschäftigen. Wieso gerade die?
Ach, es gibt noch mehrere Tiere. Also das war Schweine und Fliegen, das war im Rahmen eines Stipendiums. 2007, 2008 war das und das war oben im Emsland, da hatte ich ein Stipendium bekommen und das war im Herbst und ich im Schloss Clemenswert hieß das und es war alles sehr, sehr düster und unheimlich. Aber das fand ich gut, weil ich glaube, man sieht das auch an den Bildern, das ist auch so, ich bin auch großer Horrorfan, Horrorfilm-Fan und das rieselt mich, oder das bin ich sehr inspiriert und da war auch alles, das war alles in Eichenwäldern, dieses Schloss und dann hatte ich da ein kleines Atelier in der Ecke da und dann kam ich da rein und es war alles sehr, sehr düster, auch wenig Licht dort und dann dachte ich erst die Ecken, in den Ecken, das wäre irgendwie Dreck oder sowas, da hatte lange keiner sauber gemacht und irgendwann fiel mir auf, das ist gar kein Dreck, das sind diese dunklen Ecken, das sind Fliegen, tote Fliegen und dann war ganz schnell das Thema da.
Ihr Kalender fürs nächste Jahr, der hat dann dafür Affen. Also von daher stimmt, das Spektrum ist noch breiter. Aber um nochmal zurückzukommen auf Ihren Werdegang. Also Sie haben dann in Münster Design studiert an der FH, Zeichnen, Illustration, Druckgrafik und dann eben diesen professionellen Weg eingeschlagen. Wer hat Sie denn da noch so beeinflusst? Wen haben Sie gesehen und gedacht, das könnte die Richtung sein?
Also es gab, ich hatte zum Beispiel als Kind, hatten bei uns zu Hause im Elternhaus lag ein Buch, Der lachende Lesering. Da waren Zeichnungen drin von Bosque, Loriot, Ungerer, diese André François, die Franzosen und die Texte, das waren satirische Texte, die konnte ich ja nicht lesen, weil ich konnte noch nicht lesen, aber die Bilder, die haben mich sehr fasziniert als kleines Kind schon. Da gab es zum Beispiel eine Zeichnung, wo ein alter Mann in so einem Hausmeisterkittel, wirklich so eine lineare schwarz-weiß sein und er steht mit einem Hammer vor einem Fenster und auf dem Fenster ist eine Fliege und er will die halt erschlagen oder wie auch immer, nicht? Man weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber als Kind saß ich davor, schlag nicht, wie auch immer, aber das hat mich fasziniert und auch diese ganzen anderen Zeichnungen. Was jetzt konkret, sicherlich irgendwann ist mir dann mal, habe ich ein Buch von Daumier in die Hand bekommen. Dann gab es einen sehr netten Kunstlehrer, zu dem ich dann tatsächlich auch heute noch Kontakt habe. Der hat mir Bücher von Horst Jansen mitgebracht. Und so hat sich das weiterentwickelt. Also ganz konkret, nee, und dann fing ich ja auch an, mich zu beschäftigen, auch mit der Karikatur. Und da gibt es natürlich tolle Beispiele, aber ich lasse mich sehr gerne inspirieren, auch von alten Meistern. Also wenn ich ins Museum gehe, was ich sehr gerne tue, schaue ich mir am liebsten alte Meister und Expressionismus an.
Bumi Ungerer war auch ein gutes Stichwort, den haben Sie auch kennengelernt, als Sie 2005 den E.O. Plauen Förderpreis bekamen, neben vielen anderen Preisen, die Sie inzwischen gekriegt haben. Mit dem haben Sie, glaube ich, auch sich angefreundet. Was hat Sie verbunden?
Ja, das war toll. Ne? Also wie gesagt, ja, 2005 kennengelernt und dann auch ein Wochenende miteinander verbracht und das war ganz entspannt und sehr beeindruckend, nicht? Weil er ist natürlich auch jemand, der was zu sagen hat. Und man hört zu und man nimmt auf und dann hat sich das so ergeben, dass wir uns regelmäßig wieder getroffen haben. Meistens dann in Straßburg im Rahmen, er hat ja dort ein eigenes Museum und im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen dort und das war immer toll.
Letztendlich weißt du, dass deine Eltern nur dich zeugten, damit du hier wie ein Vollidiot fröstelnd und ohne Not über allem stehst und nicht vorwärts gehst und nicht vorwärts gehst. Und du weißt, dass dein Vater sich fragt, wird er das bringen? Und deine Mutter sagt nein. Und aus endloser Menge erklingen ermunternde Rufe. Jetzt musst du springen.
Elements of Crime in SWR 2 Tandem, gewünscht von unserem Studiogast, dem Karikaturisten und Künstler und Zeichner Frank Hoppmann. Wieso haben Sie sich den Song gewünscht?
Dem Sven Regner höre ich irgendwie ganz gerne zu, seinen Texten, Büchern, Musik, Element of Crime. Und gerade dieses Lied, das begleitet mich ja schon länger und das kommt mir in diversen Situationen immer wieder in den Sinn. Es geht ja irgendwie um Herausforderungen, Erwartungen, diverse Stimmen im Kopf, bewusst oder unbewusst, etwas zu machen oder das bleiben zu lassen, ne? Wie zum Beispiel dieses Interview auch. Ich bin nicht der größte Fan, Interviews zu geben, aber ich dachte, dazu passt dann dieser Titel wunderbar.
Ja, wie toll, dass Sie sich überwunden haben.
Ja,
Der Regener hat ja auch einen Kopf auf, kann man sagen. Haben Sie den schon mal gezeichnet?
Ja, tatsächlich. Der ist einer der wenigen, die ich gezeichnet habe, die auch ein Original zu Hause haben. Er fand das ganz gut, so mit den Augenringen und so.
Dann hat ja doch mal einer sein Porträt gut gefunden, was ja eigentlich gar nicht passieren sollte, Ihrer Auffassung nach.
Ja, aber dann muss ich auch wirklich dazu sagen, also es sind so unterschiedliche Herangehensweisen. Also es ist schon unterschiedlich, ob ich jetzt für ein, ich mache ja auch viele Auftragsarbeiten und gerade die Politiker, das sind ja zum großen Teil auch Auftragsarbeiten. Also ich komme ja jetzt nicht auf die Idee, ich zeichne dann zum Beispiel lieber Tom Waits als eine Claudia Roth oder irgendwie, nur als Beispiel jetzt Claudia Roth. Ich hätte auch Angela Merkel sagen können oder sonst jemand. Aber die Auftragsarbeiten, naja, da gehe ich schon, wenn es dann die Politiker sind, da gehe ich schon anders dran, als wenn ich jetzt Musiker zeichne, die ich auch mag. Ne?
Klar.
Das wird auch karikiert bei mir, aber es ist nicht unter diesem rein satirischen Aspekt.
Und wenn Sie dann für die Welt oder das Handelsblatt was zeichnen, wie läuft es ab? Also kommt da eine E-Mail, die sagen, wir hätten gern was zur Bundestagswahl? Oder bieten Sie eine Idee an, wenn Sie denken, da könnte ich was landen oder so?
Eine Zeitungsarbeit mache ich schon lange nicht mehr. Ne?
Okay.
Vereinzelt noch, aber ich kann mich gut dran erinnern. Und es ist auch durchaus anstrengend, wenn man dann für so eine Sonntagsausgabe zeichnet, dass dann freitags morgens der Anruf kommt, ein kleines Briefing und dann kurze Zeit später dann die Skizze da sein muss und die Reinzeichnung dann am nächsten Tag.
Aber Sie haben das gemacht?
Ja, lange.
Und anfangs für die Münsterische Zeitung zum Beispiel, und da sollten Sie mal Jürgen Möllemann zeichnen, den FDP-Politiker, und haben sich dann aber verweigert. Warum das?
Möllemann stand ja in Münster vor Gericht und ich hatte zu dem Zeitpunkt Karikaturen, also Lokalkarikaturen für dieses Münsteraner Blatt gemacht und die wollten dann eine Zeichnung von Möllemann, praktisch auch eine Karikatur haben auf der Anklagebank und da hatte ich keine Lust zu, also das war mir irgendwie zuwider, mochte ich nicht.
Donald Trump wollten Sie anfangs offenbar auch nicht zeichnen. Das wurde dann eine ganz berühmte und großartige Zeichnung, die sogar in der Los Angeles Times erschien. Was hat sich da in Ihnen gesträubt?
Naja, ich hatte Probleme damit, ja, weil er ja in natura schon so überzeichnet ist. Also er ist ja eigentlich sowas wie eine Karikatur, die frei rumläuft. Und dann hatte ich auch mal geguckt, auf was so Kollegen gemacht haben und so. Und das war, da war ich auch ganz enttäuscht von vielen Kollegen, weil das ist dann ja auch das, was letztendlich Karikatur ausmacht. Ne? Das muss dann auch ein bisschen wehtun. Und da war das so, er war in Wirklichkeit, war er mehr Karikatur als in diesen Karikaturen. Und das geht nicht. Und dann habe ich irgendwann, als er dann letztendlich doch gewählt wurde, habe ich gesagt, ja, da muss ich jetzt versuchen. Ne? Also, als Herausforderung auch wieder und so. Und ich habe dann auch gemerkt, also das geht schon. Ne? Aber am Anfang dachte ich vielleicht auch ein bisschen naiv, dass das zu schwierig wäre.
Naja, ich kann diesen Gedanken gut nachvollziehen, weil das ja dann tatsächlich wahrscheinlich passiert, gerade mit jemandem, den man für wirklich verkehrt an dem Platz hält oder für gefährlich, dass so eine Karikatur dann fast was Verniedlichendes bewirkt. Was wollen Sie denn erreichen dann mit Ihrer Arbeit, wenn Sie da so klar spüren, das ist jetzt nicht das Richtige?
Naja.
Gerade wenn es alle aktuelle Bezüge sind.
Ach, das ist, ich glaube, das ist schon ganz schön, wenn man aufmerksam machen kann. Nicht? Ich merke das zum Beispiel, wenn ich, das hört sich jetzt an, als ob ich in meine eigenen Ausstellungen gehe, aber das kommt dann schon mal vor, dass man dann da irgendwie noch einen Termin hat und dann da ist und dann sehe ich so und höre die Reaktion, wenn ich dann durch die Ausstellung gehe. Und es wird viel gelacht, es wird gestaunt und das finde ich schon schön. Ne? Ich finde auch, das macht so eine kritische Kunst oder sollte sie auch ausmachen, ne? dass das für Leute sind, dass sie wirklich da auch mal, auch wenn die sonst immer nur die viele regen sich ja auch auf und vielleicht ist es so ein kleines Ventil, da auch mal wirklich herzhaft drüber zu lachen.
Über Reaktionen, gerade auch von den Porträtierten aus der Politik vor allem, haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Erleben Sie da auch richtig unangenehme Sachen? Also wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel Erdogan zeichnet und wir wissen ja, dass gerade politische Zeichnungen auch wirklich gefährlich werden können für die Urheber. Wie geht's Ihnen damit? Was erleben Sie da?
Ich sag mir ich habe mich für den Job entschieden und ich will den gut machen und dann gehört das dazu. Und dann gehört es auch leider dazu, dass man auch unangenehme Nachrichten bekommt, E-Mails etc.
Auch welche, bei denen Ihnen mulmig wird?
Zum Teil ja.
Aber da wollen Sie es nicht drauf eingehen?
Genau.
Der Zeichner Frank Hoppmann ist unser Gast in SWR 2 Tandem, der nicht immer nur drastische Bilder von Politikern fertigt, sondern sein Können auch weitergibt. Ne? Sie haben ein paar Jahre auch an der FH in Münster unterrichtet, wo Sie selber studiert hatten. Wie war das?
Ach, das hat mir viel Spaß gemacht. Also das war schon ein toller Austausch mit den Studenten. Ne? Also das habe ich wirklich gerne gemacht, auch so Erfahrungen weiterzugeben und ich mag dieses Wort Win-Win-Situation, nicht, weil das oft in diesem kapitalistischen Hintergrund. Aber das war schon eine richtig schöne, ehrliche Win-Win-Situation. Und auch teilweise, also dann hast du junge Leute da, die unsicher sind, aber man sieht da so ein irrsinniges Potenzial und dann reicht so ein kleiner Hinweis und die entwickeln sich die. Und das macht einem irrsinnige Freude.
Etwas, was Sie auch auf ganz anderem Felde gemacht haben, ist Gerichtsverhandlungen zu zeichnen. Sie waren schon Ende der 90er mal als Gerichtszeichner tätig. Machen Sie das noch?
Nee, das mache ich nicht mehr.
Wie oft haben Sie das gemacht?
Das war auch im Rahmen des Studiums. Ne? Also das war, wir waren so eine kleine Gruppe und uns waren die Themen, die an der FH oder an der Hochschule gegeben wurden, die waren uns irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann sind wir einfach mal ins Gericht gefahren, auch aufgrund dieser Tradition, Daumier etc., Gerichtszeichnung. Und das, das war toll, das ist irrsinnig spannend. Erst waren wir am Amtsgericht und haben da die kleineren Fälle, sage ich mal, so Bahnhofsmilieu und sowas, das war auch lustig, weil dann werden am Vormittag 4 Fälle abgehandelt und dann kriegt man das alles mit, aber dann sind wir anschließend zum Landgericht rübergegangen und dann, wo richtig die richtig heftigen Fälle, nicht? Also sowas kann sich kein Mensch, auch dagegen ist Fernsehen langweilig. Ne?
Was ist da die Herausforderung für den Zeichner?
Na, es ist ja eigentlich wie ein Theaterstück aufgebaut. Ne? Ich meine, als Zeichner, man ist Beobachter und man bekommt ja das, dieses ganze Zusammenspiel da vorne mit. Und das ist irre spannend. Ich habe dann ja nicht nur den Angeklagten, ich habe dann auch für Zeitungen und TV etc. Gearbeitet. Aber das war gar nicht irgendwie gewollt. Das war nur, weil dann saß ich da und habe gezeichnet und ich habe dann auch teilweise einige Fälle von vorne bis hinten besucht und beobachtet. Und je länger man da ist, man lernt dort die, ich sage jetzt mal bewusst, die Protagonisten da vorne kennen und so weiter und weiß schon, wie gleich wer reagiert und so. Ne? Und und irgendwann kamen dann halt auch die Medien und dann wollten dann Sachen kaufen bei spektakulären Fällen, wenn dann irgendjemand mit der Axt oder Säge, wo dann irgendwas abgesägt wird. Dann geht's wieder in den Job rein und dann ist das wieder anders. Und da ist es dann wie bei Zeitungsarbeit, dann beginnt so ein Prozess morgens um 9 Uhr und dann wollen die um 11 Uhr die erste Zeichnung haben und dann ist der Saal voll und der Angeklagte lehnt sich zurück und man sieht den gar nicht und anstrengend. Also komplett anders. Ne? Aber dieses frei da auch hinzugehen und das zu beobachten, das war einfach, es war toll.
Und heute, also wie groß ist der Unterschied, ob Sie sich hinsetzen aus Lust und Laune und sich Lou Reed vornehmen oder ob Sie irgendjemanden zeichnen sollen, auftragshalber? Also Brotjob und Herzensangelegenheit, ist das ein großer Unterschied?
In der Masse, also ist Hälfte, Hälfte.
Ich meinte jetzt eher so von der Arbeit her, vom Gefühl her.
Ja, ist schon anders, ne? Also, aber es liegt auch dran, was für ein Auftragsjob es jetzt ist. Ob ich jetzt Politiker oder dann auch ein Musiker zum Beispiel zeichne. Und dann kommt natürlich auch dran, welcher Musiker oder welcher Politiker. Ne? Aber wenn ich es mir selbst aussuche, dann ist schon ist eine andere Motivation da.
Kriegen Sie auch Sachen abgelehnt, die irgendwie, wo die Redaktion sagt, das können wir nicht machen oder das wollen wir nicht machen?
Ja, das war in früheren Jahren für die Tageszeitung war das öfters so, ja, oder dass dann Korrekturwünsche kamen und so weiter, aber das hat mir aber irgendwie auch so ein bisschen Spaß will ich jetzt da vielleicht doch gemacht, also so versuchen, wie weit kann ich gehen, nicht? Auch wenn ich mir praktisch ins eigene Bein pinkel damit und dann die Korrektur machen muss. Aber dieses Ausreizen, das ist, weiß nicht, vielleicht ist das meine Natur.
Haben Sie eigentlich bei aller Begeisterung fürs Porträtieren diese vielen Köpfe auch manchmal satt und kriegen Lust, was anderes zu machen? Und verfolgen das vielleicht auch?
Das habe ich relativ schnell gemerkt. Das ist sehr anstrengend. Und ich muss da Abstand von nehmen dann und dann mache ich was anderes. Je nachdem auch, wie kontinuierlich ich arbeite. Es gibt auch Phasen, wo ich dann ein Porträt, freie Sachen auch nach dem anderen, dann baut sich das so auf. Und dann weiß ich schon bei dem Porträt, jetzt mache ich da weiter und dann ist das so ein Selbstläufer. Aber dann muss ich irgendwann, weil diese Porträtzeichnung doch sehr anstrengend ist. Am Anfang, vor Jahren, da dachte ich noch, ja gut, das ist normal, das gehört dazu. Aber mittlerweile akzeptiere ich das auch für mich und muss dann Pause machen. Und dann mache ich ja vielleicht ein Fliegenbild oder sowas, ne? Als Therapie.
Was steht denn als nächstes für ein Projekt an?
Oh, es wird ein neues Buch geben. Weitere Ausstellungen sind geplant. Während Corona und so ist auch einiges liegen geblieben und so weiter. Das hat sich jetzt so ein bisschen aufgestaucht, aber das ist so das Nächste eigentlich. Ein umfangreicher Bildband.
Dann viel Erfolg beim Zusammenstellen und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, ich danke auch.
SWR 2 Tandem mit Frank Hoppmann, Redaktion Fabian Elsässer, Musik Moritz Celius, Technik Nina Trautwein. Schönen Abend.